8 Milliarden und Gott vergisst keinen. Weder mich, das ist meine Geschichte, Gott hat mich nie vergessen, ist der Buchtitel. Und Gott vergisst auch keinen von uns hier drin oder hat auch keinen vergessen. Und 8 Milliarden Menschen, ich glaube, Gott vergisst keinen, auch wenn sie von Gott getrennt leben. Eine besondere Geschichte, wo mich immer wieder berührt, erzähle ich immer wieder gerne, am Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus zu einem Mann, einem Verbrecher gesprochen hat, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die letzten Minuten vor dem Tod und Jesus spricht ein Wort, du bist mit mir heute noch im Paradies. Was für eine wunderbare Zusage. Das ist schön. Zu Beginn würde ich gerne ich werde nur die Einleitung in Hochdeutsch heute, dick. Kein Schweizerdeutsch, wenn Sie müssen, aber wir bleiben beim Hochdeutsch. Die Einleitung lesen, ganz kurz. Dazu nehme ich mal meine Brille. Ich denke, dass jeder Mensch, der hier auf dem Planeten Erde auf die Welt kommt, in irgendeine Familie und ein System hineingeboren wird, ohne dass er zuvor gefragt wurde, ob ihm diese passen. Man kann es sich eben nicht selbst aussuchen. Es wurde so bestimmt. Die zentrale Frage, warum ich hier auf der Erde bin und was denn der Sinn meines Daseins ist, beschäftigte mich schon von frühester Kindheit an. Ich erinnere mich gut daran, dass ich als Kind die Einsamkeit suchte, um in der Stille eine Antwort zu finden. Damals war ich 5 Jahre alt. Vielleicht könnte man mal das andere einblenden, bitte. Entschuldigung, an die Technik ganz kurz, das andere Bild. Jo, danke. Als 5-jähriger Junge fragte ich deshalb Gott, siehst du mich denn vom Himmel aus? Und ich bekam eine Antwort. Eine sehr leise und wunderbare Stimme flüsterte mir zu, siehst du die Ameisen am Boden herumlaufen? Ich schaute auf den Waldboden vor dem Baum, vor dem ich fast jeden Tag saß und sah sie. Die gleiche Stimme sprach weiter zu mir, so wie du die Ameisen auf dem Boden sehen kannst, so sehe ich dich vom Himmel ebenso. 30 Jahre später stand ich wieder vor dem genau denselben Baum und die gleiche Stimme sprach zu mir, ich habe dich nie vergessen. Ja, der Baum ist leider weg, der Stumpf steht noch. Das ist Gemahl von Beat Habertür, das ist auf der 2. Seite auch drin im Buch. So hat Gott damals in meiner Kindheit, wo ich knappe 5 und mit 5, habe ich Gott gesucht, sondern mir immer vorgestellt als Kind, ja, wo bist du Gott? Und saß jeden Tag wirklich vor dem Baum, jeden Tag. Habe noch 5 Kreuze reingemacht mit einem Messer von meinem Papa, so symbolisch für meine 5 Geschwister. Und weil ich habe die Natur beobachtet, die Sonne, alles drum und dran und habe mir immer gedacht, wow, und wo ist dieser Gott? Ich wollte immer gucken, wo Gott ist. Aber konnte ihn ja nicht sehen. Aber er hat gesprochen durch die Ameisen. Das ist wunderbar, wunderbar. Als kleiner Junge siehst du die Ameisen. Ich gucke, ich sage ja. Und so sehe ich dich ebenso. Ja, wie jeder Mensch habe ich eine Geschichte. Und davon werde ich heute so 1,5 Stunden.
Das kenne ich auch.
Nein, eine halbe noch. Gut. Nein, erzählen. Ich bin aufgewachsen an der Grenze zu Schweiz, Deutschland, in der Nähe von Rheinfelden, Deutschland, in einem kleinen Dorf, in einem großen Haus mit 5 Kindern, mit mir zusammen, waren wir fünf, genau. Und Papa, Mama, und irgendwann nimmt das Ganze mal eine Wende. Von heute auf morgen ein großes Haus und der René alleine. Ja, das, meine Mutter ist ausgezogen, bei Nacht im Nebel. Die anderen Kinder wurden so verteilt. Einige hat sie mitgenommen, wurde alles gut organisiert. Und ich blieb alleine zurück. Ja, was macht man den ganzen Tag, so als kleiner Junge? Der Papa hat mir früh morgens das Essen auf den Tisch gestellt und kam abends um 5:30 wieder nach Hause. Und somit habe ich so ein bisschen in den Tag hineingetrödelt. War oft alleine, einsam, eigentlich nicht. Dieses Wort einsam kenne ich gar nicht, so einsam sein. Alleine sein schon, aber nicht einsam. Ja, es war mitunter auch schön, manchmal allein. Oder konnte mir das immer so ein bisschen, bin halt so aufgewachsen. Konnte ich nicht ändern. Aber der Mensch braucht Beziehung, er braucht Nähe. Und ich bin dann einmal hochgegangen zum Baum und habe gebetet, lieber Gott, ich möchte nicht mehr alleine sein, bitte hilf mir doch, schenk du mir eine Katze. 2 Wochen vergingen, ich bekam eine Katze geschenkt. Wunderbar. Ich ging zum Baum zurück und sagte, danke Gott für die Katze, eine kleine. Die war noch klein. Dann, es wäre schön, wenn ich jemand hätte, ich mir ganz so alleine bin, da kam eine alte Frau vom Dorf, vis-à-vis, die Frau Griesbaum, und sagte zu meinem Papa, Emil, es wäre doch super, wenn dein Sohn zu mir käme, er könnte bei mir essen und, dann ging es ihm doch gut. Dann wäre er doch nicht so alleine. Gott hat Gebet erhört und ich durfte jeden Tag zur Frau Griesbaum. Und das Schöne daran war, sie hatte viele, viele, viele Katzen. Konnte sie gar nicht zählen. Und was auch noch ganz besonders war, diese Frau hatte Glauben. Sie hatte Jesus in ihrem Herzen, sie hat mir jeden Tag Geschichten aus der Bibel erzählt, mit mir gebetet und das hat mich geprägt. Ja, dann kam die Wende, vielleicht ein Jahr älter. Mein Vater, der war abends auch ab und zu mal weg oder am Wochenende oder schon am nächsten Morgen, ging mal am Freitag in die Kneipe und kam manchmal am Morgen nach Hause. Aber ich muss sagen, er hat einen guten Vater. Er hat sein Bestes gegeben. Aber er hatte mir so einen Pädagogen geschenkt, das nennt man 4 Ecken, damit ich auch nicht nachts alleine bin. Ich nenne das mal so einen Fernseher. Schwarz-weiß damals noch. Jo, der René hat sich mit knapp 6, mit 6 Jahre alt, dann habe ich mir diese Gangsterfilme angeschaut, nachts bis um 1, 2 früh morgens. XY ungelöst, Jesse James und das ganze Zeug. Hat mich mega motiviert. Mitunter war meine Hauptspeise vom Fernsehen XY ungelöst. Das war traumhaft, weil ich konnte da richtig mitfiebern. Und oftmals bin ich vor dem Fernseher gestanden und sagte, das macht man nicht so, ihr seid dumm. Das muss man so machen. Ah, wie dumm. Mit knappe 6 Jahre alt gewesen, habe ich mir vorgenommen, das mache ich auch. Und bin im Dorfladen nachts eingebrochen mit der Taschenlampe, Maske auf, Rucksack dabei. Mit Erfolg, ich habe es geschafft bis zum Kassenschrank und die Tasche war voll mit tausenden D-Mark damals noch. Also eine richtige Beute gemacht. Ist natürlich schnell aufgeflogen, klar. Ich überfliege ja nur meine Geschichte. Den Rest könnt ihr im Buch lesen, wenn ihr wollt, nachher mehr dazu. Ja, so schlittert das weiter. Man wächst auf, genoss keine Erziehung, würde man sagen, habe mich selbst erzogen. Mein Vater, der hat es auch nicht geschafft, manchmal mit Schläge, mit viel Wut im Bauch und ja, und da distanziert man sich so, wenn diese Konflikte kommen. Und ich habe mich von meinem Vater distanziert. Dann kam die Schule, meine Kindheit, Jugendzeit, Schulzeit. Ich war 50% meiner Schulzeit draußen auf der Straße. bin ich heute noch als Streetworker, habe mit knapp 12 eine Jugendgang gegründet, habe den Jungs beigebracht, wie man klauen geht in Kaufhäusern, die Ware, habe ich wieder zu Geld generiert. Und wir haben auch zum Teil auch schon Scheck gefälscht. Und ja, ich kam immer so, immer mehr zu mehr Geld. Mit Geld konnte ich mir immer ein bisschen so ein bisschen Freiheit kaufen. Das war aber auch immer schnell weg. Man musste neu generieren. Es kam oft vor, dass ich früh morgens um 9 mit dem Taxi dann in die Schule gefahren bin. Ich war Fünfklässler. Ein Fünfklässler fährt mit dem Taxi fast täglich in die Schule. Ja. Jugendamt überfordert, mein Vater, meine Familie überfordert die ganze Zeit über. Von der Jugendzeit dann mache ich einen Sprung so ins Erwachsenenalter rein. Ich war noch junger Teenager und hatte das Glück, bei uns im Dorf, also Glück, bei uns im Dorf gab es eine Diskothek, das war die erste Diskothek am Oberrhein. Die war jedes Wochenende breche voll, auch mit vielen Leuten aus der Schweiz. Und dort gab es auch so eine Szene und ich habe es geschafft, dort mit 14 Fuß zu fassen oder reinzukommen. Der Türsteher hat mich reingelassen und ja, mit der Zeit, fast jedes Wochenende war am Freitag oder Samstag mal dort, durfte mein Bier mitnippen und habe so Leute kennengelernt vom, sagen wir mal, von der Szene. Da waren Nachtclubbesitzer darunter. Der eine, das war toll, weil der hatte meistens schöne Autos, Goldketten und so einen Jaguar, also ein richtiger Jaguar, eine Katze mit einer Kette dran. Und das hat mich schon imponiert. Ja. Dann gab es auch so Revolverhelden, Szenenhelden und. Dann wurde ich 16, 17 und hatte dort auch einen Job am Wochenende in der Diskothek. Habe Platten aufgelegt oder habe an der Bar mitgearbeitet, habe oft bis früh morgens dann einfach auch Partys gemacht. Einer der Figuren war Jürgen Freitag, der war ein Szenenheld, 10 Jahre älter, das war dann irgendwann mal so wie mein großer Bruder. Der hat einige Clubs damals vor den Italienern beschützt, da wurden auch Schutzgelder kassiert und habe somit einen Zugang gefunden in ein Milieu, wo man eigentlich nur nachts unterwegs ist, wo man mit gewissen Dingen und Sachen kann man auch schnell Geld verdienen. Ich möchte nicht in alles reingehen heute, in jedes Detail. Ja. Dieser Jürgen Freitag, wie gesagt, mein großer Bruder, mein Vorbild. Das lief so weiter. Und eine Party zur anderen. Hab dann mal einen Unterbruch gehabt vor knapp 2-3 Jahren, weil ich habe mich zurückgezogen, weil bewusst, habe auch noch mal eine Ausbildung gemacht als Zimmermann, so knapp. Und danach bin ich aber später wieder zurück in die Szene. Ich habe immer wieder auch mal versucht, ein geregeltes Leben zu führen. Ich musste mich immer wieder entscheiden, René, willst du hier in der Szene groß werden oder willst du auch mal ein normales Leben führen? Und habe mich dann mal entschieden, ein normales Leben zu führen. War verliebt, verlobt, knapp verlobt. Das hielt an, 1,5, knapp 2 Jahre. Unser Ziel wäre gewesen, auszuwandern nach Südafrika. Und meine Schwiegermutter, die damalige Schwiegermutter, war dann überhaupt nicht einverstanden. Und sie hat es geschafft, einen Keil da reinzuspannen und es hat uns wieder getrennt. Und eines meiner Träume, die ich hier hatte, als Kind schon, war immer so Fernweh. Weg von zu Hause, weg in ein fremdes Land, auf eine Insel, Malaysia, keine Ahnung, und Indonesien. Und ich habe auch oftmals so Abenteuerfilme angeschaut, das hat mich immer sehr, sehr inspiriert. Ja, ich wollte da immer auch mal weg in die Ferne. Ja, habe ein bisschen den Faden verloren. Genau, also wie gesagt, habe mich dann getrennt. Und unser Ziel nach Südafrika war dahin. Und ein paar Wochen später habe ich zwei Jungs kennengelernt, die eine sechsmonatige Reise nach Asien planten. Genau, so war das. Und die haben gesagt, René, magst du mitkommen? Wir sind 6 Monate unterwegs, du kannst danach immer noch nach Afrika. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht? Ich habe mich entschieden, ich komme mit. Dann sind wir runter, nach Bangkok geflogen, vor Weihnachten noch. Und dann nach Südthailand, auf die Insel Phuket, runter zu Malaysia. Und wieder zurück, Indonesien wieder hoch nach Thailand. Und nach 6 Wochen habe ich mich getrennt von meinen Freunden damals, von meinen Reisebegleitern, weil die haben so ein Leben, das war langweilig. Konzalik-Buch lesen bis mittags um 2, dann mal an den Strand, abends an die Bar, ein Bier nippen. Und ich wollte Abenteuer, ich wollte das Land erleben. Nach 6 Wochen, wie gesagt, habe ich mich von den Jungs getrennt, habe mir ein Motorrad besorgt und bin das ganze südlichen Teil von Thailand mit dem Motorrad abgefahren. Habe Dschungeltouren gemacht, bin an menschenleeren Strände gewesen, Inseln, Seezigeuner und habe das so richtig genossen. Nach ein paar Wochen fuhr ich wieder mit dem Motorrad zurück auf die Insel Phuket. Es ging dann schon so langsam dem Ende zu oder hatte noch 2 Monate. Und auf der Insel Phuket hatte ich dann Freunde kennengelernt, Menschen. Das waren Österreicher zum Teil, auch Schweizer. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, auch Italiener, habe mich da angefreundet und dann wäre fast meine Reise beendet gewesen, zurück nach Deutschland, dann habe ich mich noch verliebt in eine junge Dame, in die Noppi. Ja, das vor 2, 3 Wochen vor dem Abflug verliebst du dich und du fliegst zurück nach Deutschland. Und in Deutschland kommt der Alltag wieder. Und was dazu kam, in Deutschland, ich war gerade vielleicht 4 Wochen zu Hause, bekam ich einen Brief von der Militär, vom Bundeswehr von Deutschland. Ich hätte binnen 4 Monate einrücken müssen oder 6 Monate, ich weiß nicht mehr genau. Auf das hatte ich keinen Bock. Hat man schon mal zum Ziel gesetzt, 6 Monate noch, René, und dann haust du einfach wieder ab und gehst zurück nach Thailand. Habe mir einen Job besorgt bei einem Bekannten, der mehrere Restaurants hatte. Und da gab es eine Neueröffnung. Und habe dort ein bisschen so einen Manager gespielt. Ich war der Manager, war ein kleines Restaurant. War auch nicht so viel Arbeit, aber wir hatten gute Gäste. Und da kamen abends immer so ein bisschen so dubiose 2 Männer rein, Italiener, die im Nebensaal ein kleines Zimmer mieteten und haben dort gespeist, getrunken. Und dann bin ich abends mal rübergekommen, habe nachgefragt, was dürfte das sein, fehlt was? Nee, alles okay. Wo ich rausgegangen bin, sah ich auf dem Stuhl einen Koffer offen und der Koffer war voller Geld. Wow, ja, Geld, das reizt einem schon, wenn man so einen Koffer voller Geld sieht. Ne? Da. Und dann habe ich am Abend die 2 Herren eingeladen, an der Hausbar einen Drink zu nehmen, haben ein Prosecco getrunken und haben so über Gott und die Welt geredet, auch über Thailand, habe denen erzählt, dass ich schon dort war. Und dann kamen die jeden Abend Nebenzimmer, danach zurück an die Hausbar und haben mal so gefragt, hey Jungs, was macht ihr so, Job, keine Ahnung, habt immer dickes Auto vor der Türe stehen, Ferrari, Porsche und Bentley oder immer wieder ein anderes Auto. Ja, dann haben die mir halt mal erzählt, sie handeln mit Autos. Eines Abends hatten die mir ein Angebot gemacht. Sie haben erzählt. Wir hatten Vertrauen ein bisschen gefunden. Naja, die haben gesagt, schau, wir handeln mit Autos, die sind nicht legal, die werden europaweit geklaut. In Österreich, in Deutschland, keine Ahnung, wo die geklaut wurden. Mit dem hatte ich nichts am Hut. Aber die gingen nach Italien. Wurden umgespritzt, umlackiert, umgebaut zum Teil, andere Nummern, andere Papiere, Reimport zurück nach Deutschland und wurden zu 50% unter Marktpreis wieder verkauft. Da habe ich so, wow. Und wenn man pro Karosse so 4 oder auch 10.000 D-Mark oder 6, 8, wie auch immer, verdienen könnte, da bin ich dabei. Und ich kannte in der Szene viele Menschen, die leicht, schnell viel Geld verdienten und konnte somit auch einige Karossen verkaufen und konnte es am Schluss hin noch schnell an Geld kommen. Weil ich musste ja schnell, dringend weg, hatte vielleicht noch 3-4 Monate und dann weg. Ja, nicht Militär. Gut. Mit der Zeit hatte ich ein paar Karossen vermitteln können und mein versprochenes Geld wurde immer weniger. Und die Jungs schuldeten mir so 30.000, 40.000. Dann gab es wieder mal mehr oder weniger. Und sie wussten, dass ich weg wollte, zurück nach Thailand, dass ich also vom Militär auf der Flucht bin bald. Und dann haben sie das Geld zurückgehalten. Ich habe das gespürt, die wollen mir das Geld nicht mehr geben. Dann habe ich die Jungs aufgesucht im Lagerhaus am Rhein und war bewaffnet. Und ging ins Büro und habe ihnen was vorgegaukelt. Ich habe gesagt, schau, ich hätte 2 Autos zu vermitteln, die gingen nach Stuttgart und sie waren happy. Und habe ich gesagt, okay, ich hätte gern noch mein Geld, die letztes, was ich mir noch schuld, ja, das können wir dir jetzt nicht geben, das nächste Mal wieder. Und es war schon eine beachtliche Summe. Ja. Und ich habe den Koffer gesehen im Büro hinten neben der Kaffeemaschine und habe gewusst, da ist Geld drin, ich hole mir es heute. Ich habe mir die Waffe gezogen, habe auch zugeschlagen, habe auf den Boden geschossen, die haben sich gekrümmt, die haben geschrien und ja, habe mir das Geld mit Gewalt geholt. Und dann im Geldkoffer war nachher noch mehr drin, als sie mir schuldeten. War mir aber auch egal. Weil ich wusste, die wollen mich verarschen und ich habe gedacht, ich drehe den Spieß um. Ja, mit dem Koffer voller Geld bin ich dann weg, südlich von Freiburg, 2-3 Nächte, habe mich dort verbunkert durch einen Freund von Stuttgart, der hat mich dann runtergefahren nach Italien und war dann in Venedig für ungefähr 6 Wochen, 2 Monate bei Freunden untergebracht und habe mich dann vorbereitet auf den Weg zurück nach Asien. Ich bekam einen Anruf durch jemanden, den ich kannte, ein Italiener, und hat gesagt, René, die Kacke ist am Dampfen, pass auf, die sind hier auf den Fersen, also nicht nur die Italiener, von denen hatte ich keine Angst eigentlich, eher von der Polizei. Und es wäre besser, du würdest zurückkommen und könntest reinen Tisch machen. Ich würde dir helfen. Also okay. Ich habe mit dem Oberkommissariat ein Telefon. Ich habe mit dem Kommissar und habe mit ihm geredet. Ich habe gesagt, okay, ich komme zurück. Wir werden uns an der Schweizer Grenze treffen und ich packe aus, was so gelaufen ist, was die Italiener so verkauft haben und dann wäre er okay, er würde mich wieder entlassen, ich dürfte freien Fuß wieder gehen. Das war so ein Gentleman Agreement. Das habe ich dann gemacht, habe Informationen zum Teil geliefert und danach war ich auf halb freiem Fuß. Und zurück nach Venedig, Mailand und von Mailand dann runter nach Südthailand. Ja, so kam ich wieder an auf der Insel Phuket. Ja, die Insel Phuket wurde immer mehr zu meiner Heimat, zu meiner Insel, mein Zuhause. Die ersten zwei Jahre dort habe ich nichts gemacht. Wollte weder einen Job machen, weder investieren oder ein Geschäft. Beachboy-Leben, am Sport machen und rumfahren, Motorrad, Sonne und Strand. Das war so mein Leben, über 2 Jahre lang. Danach investierte ich Geld, mit Fremdgeldern aber, in eine Fischfarm. Und da erhofften wir uns das große Glück dadurch, viel Geld zu verdienen. Ich hatte auch Freunde in Wien, Österreich. Das wurde zu meiner zweiten Heimat. Ich flog dann immer pro Jahr, sagen wir so, 3 Monate nach Wien, meistens im Sommer. Dann war es da unten entweder heiß oder es regnet. Es war auch die Regenzeit, war sehr, fand ich nicht so cool. Und Wien, so hatte ich 2 Domizile immer zwischen Wien und zwischen Phuket und wieder Wien. Und in Wien hatte ich das große Glück, auch dort schnell durch gute Freunde hatte ich dann auch so ein bisschen Weg gefunden, damals in Wien in der Szene, habe damals in einem Nobelclub gearbeitet, in Amadeus, habe dann mit Falco war ich so ein bisschen befreundet, also wer den noch kennt, der verstorbene Falco, der Rockstar, der österreichische. Und ja, so habe ich so immer wieder so ein bisschen Beachboy-Leben geführt, in Thailand, in Wien, in der Szene, und habe mir ein schönes Leben erträumt. 7 Jahre lang ging das, fast 7 Jahre lang, hin und her. Nach knapp 5 Jahren investierte ich in eine Brezelbäckerei auf der Insel Phuket. Wir haben dort eine Brezelbäckerei eröffnet, mit Erfolg. Nach 4 Wochen hatten wir so einen Umsatz von ungefähr $1,000 pro Abend oder pro Tag. Es lief auf Hochtouren. Also $1,000, das war viel Geld, aber auch viel Arbeit. Ich sah aus wie die Wand weiß. 14, 16, 17 Stunden, jeden Tag ackern, ackern, ackern für die blöden Brezeln. Mein Beachboy-Leben war dahin. Ich wollte lieber manchmal am Strand runter. Ich bin ja, heute gehe ich nur so oberflächlich durch. Ich kann ja euch nicht alles erzählen. Und möchte natürlich auch ein bisschen Geschmack machen. Ihr dürft das Buch gerne kaufen. Ich dachte, wer es nicht will, dem verschenke ich es. Genau. Ja. Aber in meinem Inneren war ich ausgebrannt. 7 Jahre lang auf der Flucht. Mitunter hatte ich auch schon 2, 3 verschiedene Pässe dabei. Zum Einreisen nach Thailand. Dort konnte ich mich aufhalten, war kein Problem. Und dann nach einem Jahr habe ich diese Bäckerei verkauft an Franzosen. Und jetzt können wir mal einblenden, bitte den Buchtitel einblenden, genau. Habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte in eine Strandhütte hier, das sah so aus wie hier, auf der Insel Phuket, abseits vom Tourismus, da war eine Privatbucht, das gehörte einem Muslim, einem Fischer, eine Fischerfamilie, und da waren auch keine Touristen. Ich habe eine wunderschöne Hütte gehabt, direkt am Strand, und habe gelebt wie Robinson Crusoe. Fast wie Robinson Crusoe. Ja, das war so. Und fand auch dort Ruhe. Ich fand dort meinen Frieden, Halbfrieden, einfach auch mal Ruhe. Weg vom Trubel, weg von Wien, weg vom Geldverdienen und. Und machte mir Gedanken so über den Sinn des Lebens. Wo willst du hin? Zurück nach Deutschland, nach Amerika, mit einem fremden Pass. Karussellfahrt, ja. Aber etwas in mir verspürte ich ganz stark, und zwar die Schuld, das, was ich gebosget habe, das, was ich, also meine Sünden, die hafteten an mir. Und ich wusste, dass Gott mich eines Tages konfrontieren würde. Das wusste ich von meinem Innern her. Das hatte ich auch als Kind schon immer so ein Gespür, ja, Gott ist da. Aber wo? Da hatte ich keine Ahnung, wie finde ich zu ihm. Aber den Hunger hatte ich. 1 Jahr, Robinson Crusoe. Ich habe es versucht mit Meditation, mit keinem Fleisch mehr essen, aber der René war immer noch der gleiche. Die Schuld. Eines Nachts hatte ich einen Traum, wie ich als kleiner Junge vor dem Baum gebetet habe. Und das hat mir so ein bisschen wieder wachgerüttelt in meine Kindheit hinein am nächsten Tag. Moment mal, René, wo du klein warst doch du jeden Tag am Baum. Du hast gebetet, die Katze, du hast gebetet, die Frau und kam dann und. Wie wäre es, wenn du wieder beten würdest? Ja? Und hat mir anstatt einen Baum habe ich mir eine Palme erkoren und bin dann abends, wenn es dunkel war, runter mit meiner Ziege, hatte eine kleine Ziege noch, und bin zu meinem Baum hin gesessen an die Palme und habe dort gebetet. Ja, so diesen Gott gesucht wieder nach über 30 Jahren. Ich habe eines Abends gebetet, lieber Gott, ich weiß nicht, wo du bist, auch lieber Jesus oder Jesus, ob du wirklich der Sohn Gottes bist, ich weiß es nicht. Aber was ich gemacht habe, ich habe bewusst meine Sünden so mal bekannt im Gebet. Ich habe gesagt, ich habe das gemacht und dies und am Schluss, da ist sicher noch vieles, was ich gar nicht mehr weiß. Und danach ging ich weg von dem Baum und war erleichtert. Es hat sich so schön angefühlt, also in meinem Innern auch. Als wie ein Rucksack, der sehr schwer war, weg, der war weg. Und ja, war schön. Ich ging zurück in meine Hütte. Abends, es war vielleicht so 10, halb 11, weiß nicht mal genau so die Uhrzeit, lag auf der Veranda. Und dann hörte ich Gebetsstimmen hinter dem Haus, da hinten dran. Da war noch ein anderes Haus, das hat er auch zu mir gehört, aber ich habe es nie benutzt, man sieht es hier drauf nicht. Das war leer, die ganze Zeit über. Und nach 10 Minuten bin ich dann hinter dem Haus durch und habe gedacht, ich möchte mal gucken, was da los ist. Wo kommen diese Gebetsstimmen her? Ich drehe mich um, gehe auf diese Hütte, auf dieses Haus zu, das leer stand. Da war ein großer Holzverschlag, wie so eine Art Garagentor aus Holz, wo man so aufmachen konnte. Und ich stand da vor einer Tür, einem Abstand von 6 Metern, keine Ahnung, so plus minus. Und da kam ein Licht heraus aus diesem Haus, durch die Türritzen, durch die Fugen. Und ich hörte dort Gebetsstimmen. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Was ich spürte, was ich jetzt hier erlebe, ist nicht mehr irdisch, aber keine Ahnung, was das ist. Ja. Wie konnte ich das einordnen? Hatte eine Ehrfurcht, dass ich auch so einfach zur Türe gehe und sage, jetzt bin ich auch mal hier. Habe mir gedacht, vielleicht ist der Landlord, der Hausbesitzer da, der Landbesitzer. Und da war ja im Ramadan, vielleicht halten die hier Gebete ab, aber das Licht. Und es war ein schöner Gesang, es waren schöne Lieder. Ja, ich habe sowas nie gehört. Noch nie in meinem Leben. Hab Mut gefasst und bin zur Türe, und wo an der Türe war, hörte ich ein Baby schreien. Und dann verspürte ich Weihnachten quasi unter Palmen. Also für mich war in diesem Moment dieser Christus geboren. Ich durfte live erleben, Jesus Christus, Weihnachten live erleben. Übernatürlich. Über den Geist Gottes, wie auch immer. Ich kann es ja mit Worten nicht mal selber fassen. Das ist auch schwierig, das rüberzugeben zu euch. Wie könnt ihr das aufnehmen? Es war einfach ja, übernatürlich. Ich habe meine Ziege genommen, bin runter zum Strand an die Palme und bin fast die ganze Nacht nur dort gelegen und habe in den Himmel hochgestarrt. War quasi platt und schaute in den Himmel, in die Sterne rein, stundenlang. Und dann habe ich so über meine Lippen gebracht, hey, lieber Gott, was war das? Und wer oder was, wo ist das Baby, das ich hörte? Wo ist das Baby oder wer ist das Baby? Und ich hörte akustisch eine Stimme, die zweimal es wiederholte, du bist das Kind, du bist neugeboren, du gehörst mir. Zweimal, akustisch. Schock. Ja. Ich halte es jetzt ein bisschen kurz. Es hat mich so geprägt, dass ich es 7 Jahre für mich behalten habe. Ich bin danach, ungefähr 6, 7 Monate später, wieder zurück nach Deutschland, nach 7 Jahren. War 7 Jahre auf der Flucht. habe mich der Justiz gestellt, hatte eine Staatsanwältin vor mir, die hat gesagt, schön Sie kennenzulernen, Herr Portmann. Nach 7 Jahren war das Ganze nicht verjährt, aber was mich gerettet hat, so unterm Tisch, war das Gentleman Agreement damals mit dem Kommissar. Ja, das hat mich so ein bisschen in Schutz genommen, aber nicht nur das. Ich spürte die Hand Gottes über mir. Ich habe verspürt, da hat Gott seinen Finger im Spiel und hat mich bewahrt. Ich kam zurück 1996 und habe ein normales Leben angefangen, ging Job nachgegangen, arbeiten und später nochmal eine Ausbildung im Hotel- und Restaurantfach. Und ja, ich konnte eigentlich, wie gesagt, 7 Jahre nicht darüber reden. Hatte Angst. Du bist ja blem, du hast was an der Birne, du hast zu viel geraucht, zu viel gesoffen. Dann war ich in Kiel, in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg. Und da war auch wieder Meer, Strand und bin auch täglich wieder runter zum Strand an der Ostsee, auch beten. Und dort stellte dann Gott mir einen Menschen in den Weg, weil ich wollte wieder übernatürlich Gottes Stimme hören, aber da tut sich nichts. Und durch einen Erich heißt er, ein Norddeutscher, der hat mir so von Jesus erzählt und von seiner Gemeinde, ob ich da mal mitkommen würde. Ich habe immer verneint, weil ich habe gesagt, mit Zeuge Jehova werde ich nichts am Hut haben. Und so eine Gemeinde wie heute, das habe ich auch nie gekannt. Nach ein paar Wochen bin ich dann doch mal mit. Ich vergiss nie, ich bin die Türe reingekommen in den Gottesdienstsaal und hatte meinen Fuß drin und habe gespürt, wow, hier bin ich zu Hause, hier bin ich angekommen. Christen, so wie ihr. Dort habe ich mich wohl gefühlt. Dort war Musik, Lobpreis. Es war einfach, ich stand dort, bin reingekommen, habe meine Hände aufgehoben, einfach so automatisch. Und habe gesagt, ich gehöre dazu. Das sind ja Menschen, die etwas haben, was ich auch habe. Aber das war verborgen. Und erst dann konnte ich über mein Leben erzählen. Über meine Vergangenheit, über meine Sünden, über das Übernatürliche. Ich konnte dieses Übernatürliche auch einordnen. Und was ich noch zu guter Letzt sagen möchte, ich habe es vorhin vergessen. Ich bin nach 7 Jahren zurückgekommen, wieder zurück in meine Heimat, zu meinem Vater. Da gab es Kaffee und Kuchen und ein Fest, der verlorene Sohn. Es war ein Fest. Der verlorene Sohn kam zurück. Riesenfest. Und nach ein paar Stunden bin ich mal weg. Ich muss mal weg, ich muss mal meine Ruhe haben. Ich hatte so eine Sehnsucht, wieder in den Wald zu gehen, wo ich als Kind war. Und das war hinter meinem Vaterhaus. Dort war der Wald und bin dorthin. Und habe mir so ein bisschen die Bilder ablaufen lassen, wie ich als Kind dort gespielt habe. Aber ich habe den Baum vergessen. Aber nach einer halben Stunde, wo ich gehen wollte, wollte ich weggehen und stand so an dem Baum und gehe weg. Und ich sah die 5 Kreuze. Ja, und diese 5 Kreuze haben mich in dem Moment so berührt, dass ich gesagt habe, wow Gott, wo bist du? Und ich durfte 5-mal akustisch die Stimme Gottes hören. Bitte nehmt mir das nicht übel. Ich möchte mich damit nicht abheben. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie ihr auch, habe den Geist Gottes wie ihr. Und jeder hat unterschiedliche Gaben und Talente. Das sind meine, eure sind eure. Ich möchte mich bitte nicht damit abheben. Aber und ich bin im Boden versunken unter Tränen. Als die Stimme zu mir sprach, ich habe dich nie vergessen. Danke. Okay.
Vielen Dank, René. Tun wir noch beten miteinander. Hey. Großer Gott, es ist wunderbar, wie du einen Menschen führst, wie du Menschen liebst, wie Menschen durch Irrwege über der ganzen Welt von dir zurückgeholt werden. Wir danken dir für diesen Bericht. Der macht uns auch Mut für unser eigenes Leben und vielleicht auch für Menschen, die wir lieben, die dich noch nicht kennen. Die sind noch unterwegs, aber du bist auch da und du wirst sie rufen und retten. Danke dir dafür, dass du das tust, auch in unserer Mitte, du großer Gott. Wir beten dich an und bitten auch für Renés Leben, um deinen Segen, für Tanja, für die Kinder, wenn sie jetzt dann reisen nach Südostasien, nach China, dass du sie bewahrst. Und dass auch viele junge Menschen hier im Baselland, wo er seinen Dienst als Streetworker tut, zum Segen sein darf. Herzlichen Dank für deine Gegenwart heute Morgen. Amen.
Danke. Noch kurz, vielleicht eine Minute. Ja, ich habe es gesehen im Video, ich habe Hobbys, Sport mit Kindern, Pfeil und Bogenschießen, Parcours und. Ich liebe Sport und mache auch gerne meine Hobbys. Aber eine Leidenschaft ist für mich, Menschen etwas weiterzugeben, die auch quasi, sag mal, verloren sind. Ich erzähle gerne immer wieder von meiner Geschichte und über Gott. Und das ist immer das Schönste, wenn ich abends nach Hause komme und meine Frau guckt mich an und sagt, wie war's? Und ich erzähle ihr, wow, heute hatte ich ein Draht ins Gespräch und durfte von Gott erzählen. Das ist immer Highlight, das ist das Schönste, was es gibt. Ja, und wenn man Menschen etwas hineinsehen darf, aussehen darf, und ich kann mich da gar nicht zurückhalten und muss einfach weitergeben, ja. Das ist das Allerschönste. Danke. Schön.
Wir sind jetzt gerade bei den Infos. René bleibt gerade noch stehen. Wir danken dir ganz herzlich, dass du heute Morgen hier bist und für deinen Bericht. Aber du kannst jetzt noch etwas sagen zu deinem Buch, das man da erwerben kann, was es kostet und so weiter. Ne? Ja. Du kannst vielleicht auch da eine signieren und so. Ne?
Ja.
Sicher möglich. Ja. Sag mal etwas.
Danke. Also fühlt euch frei. Ihr müsst das Buch nicht kaufen. Ich kann es auch verschenken. Ich habe mir heute gesagt, für Jugendliche, die ein Buch haben wollen, 10 Franken, für Erwachsene 19,80, der normale Verkaufspreis wie im Buchladen. Und wer ein zweites will zum Verschenken, verschenke ich oder auch, fühlt euch frei. Ja? Das Buch ging schon hinter Gefängnismauern, in Altersheime rein. Ich erzähle, hatten jetzt eine Einladung im Altersheim in Rheinfelden, darf ich erzählen von meiner Geschichte. Und ja, wenn ihr das Buch kaufen wollt, dürft ihr gerne kaufen, lesen und weiter verschenken. Also wie gesagt, fühlt euch frei.
Danke. Ich habe es auch gelesen, natürlich. Und ich kann sagen, es ist ein super Buch. Es ist kein frommes Buch. Also es ist sehr gut geeignet, Menschen zu geben, die noch nicht im Glauben sind. Es ist saumäßig spannend. Also ich kann es euch nur empfehlen.
Danke.